Ja, wir bleiben heute zum Vortrag in der Kirche. Das hat damit zu tun, dass wir die Abstandsregelungen einhalten wollen von Corona. Jene Abstandsregelung, die Petrus, wie gesagt, noch nicht einhalten musste, als er den bei der Hand nahm, den Gelähmten. Ich freue mich, dass Pater Bernhard heute da ist, eben auch an diesem Jubiläumstag seines Priesterjubiläums. Es war ja leider das letzte Treffen ja nicht möglich. Das 1900-Tage-Treffen ist entfallen aufgrund dieses Virus, das uns dazwischen gekommen ist. Aber heute passt es sehr gut, dass wir endlich wieder versammelt sind. Als vor 5,5 Jahren Bischof Egon Capellari als Diözesanbischof die ewige Anbetung eröffnet hat, hat er mir im Vorfeld besorgt gesagt, aber wir müssen schauen, dass die Anbeter auch begleitet werden, in die Tiefe und geistlich begleitet. Er hat Angst gehabt, dass das Ganze dann verwildert. Und ein Grund, warum wir diese Treffen machen, alle 3 Monate, circa alle 100 Tage, ist eben, um zu vertiefen diesen Geist der Anbetung, dass wir, wie im Evangelium heißt, Anbeter werden im Geist und in der Wahrheit. Und wir haben da schon eine sehr illustre Reihe von Vortragenden gehabt. Und es freut mich wirklich, Pater Bernhard, dass du heute hier unter uns bist. Ich weiß, dass die Gesundheit nicht die beste ist, aber du läufst immer zur Hochform auf, wenn du geistlich gibst. Und das möge auch heute Abend sein. Danke für dein Kommen.
Da ich spiritual bin bei den Schwestern von der unbefleckten Empfängnis in Vorau, bin ich eines Tages hierher gefahren zum Roger Ebunik und da hat er gesagt, du feier da drüben auf dem Altar eine lateinische Messe zum Beginn unserer Anbetung. Das war vor 5,5 Jahren. Und da habe ich dann dort mit ihm gemeinsam, gell, auf diesem Altar die Messe gefeiert in lateinischer Sprache. Ja. Und die Anbetung hat dann durch Bischof Egon Capellari begonnen. So bin ich wieder gekommen, 2000 Tage danach sozusagen. Anbetung. Ein ganz schlichtes Szenario. Menschen knien oder sitzen vor einer weißen Hostie und schauen sie an. Schlicht, einfach. Und doch das größte Ereignis der Weltgeschichte. Es gibt nichts Größeres als Jesus Christus, unseren Herrn und Gott, den wir anbeten. Aber was bedeutet eigentlich anbeten? Der große Schöpfer und der kleine Mensch. Und dieser große Schöpfer, gegenwärtig in der kleinen weißen Brothostie, macht uns groß. Unter den verschiedenen Gebetsformen, Lob, Preis, Dank, Bitte, ist die Anbetung die intensivste Gebetsform. Es gibt keine intensivere Gebetsform als die Anbetung. Da geht es um das Schicksal der ganzen Welt, der ganzen Erde. Denn du darfst Gottes Schöpfung zu ihm, dem Schöpfer, hintragen, mit ihm vereinen, mit ihm verbinden. In der Anbetung sieht der Mensch völlig von sich selbst ab und schaut nur noch auf Gott. Das ist für die Kirche heute so notwendig. Nicht auf Menschen, nicht auf Tagesereignisse schauen, sondern nur noch auf Gott. Die Menschen, die heute an Medien gewohnt sind und auf Screens und Bildschirme und Fernsehschirme schauen und auf Handys schauen, brauchen wieder diesen einen notwendigen Blick auf Gott allein, nur noch auf Gott. Das Geschöpf begegnet seinem Schöpfer. Der Erlöste begegnet seinem Retter. Der Anbeter und die Anbeterin erkennen die überragende Größe Gottes an, ohne sich dabei erdrückt oder leer fühlen zu müssen. Im Gegenteil, dein leeres Leben wird erfüllt. Dein leeres Herz wird wieder voll von seiner Liebe. Denn aus der barmherzigen Hand Gottes empfängt der Mensch alle seine geistlichen und materiellen Güter. So wird der Anbeter mit Demut und Zuversicht erfüllt. Mit Demut, weil er seine Ohnmacht vor dem Allmächtigen eingestehen muss. Bei der Anbetung musst du zugeben, ich bin ein schwacher, armseliger, ohnmächtiger Mensch. Bei der Anbetung musst du demütig werden vor dem großen Schöpfer. Und Zuversicht erfüllt dich, weil du von Gott alles Heil erwarten darfst. Alles, was du brauchst, ist bei ihm zu finden. Der Herr sagt, du kommt alle zu mir, geht nicht zu Ärzten und Therapeuten allein, sondern geht zu mir und lasst euch von mir heilen, retten, erlösen und befreien. Nur wer tief in Demut wurzelt, der kann groß an Liebe sein, sagt der heilige Bernhard. Bei der Anbetung bist du verwurzelt in der Demut. Und so kann deine Liebe wachsen. Nur wer tief in Demut wurzelt, der kann groß an Liebe sein. Die Anbetung ist nicht nur eine besonders empfohlene Form der Gottesverehrung, sie ist sogar die Grundhaltung des Menschen gegenüber seinem Schöpfer. Das Geschöpf ist zur Anbetung bestimmt. Das Geschöpf ist zur Anbetung seines Schöpfers berufen. Grundhaltung des Menschen gegenüber dem Schöpfer. Denn es heißt, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Das sagt Jesus zum Satan, zum Teufel, der selbst angebetet werden möchte. Und er wird heute angebetet in unserer Zeit. Es gibt genügend Satans Anbeterinnen und Satans Anbeter, auch in dieser Gegend. Und als Exorzist weiß ich davon, ein Lied zu singen. Sie kommen dann, schwer gepeinigt, schwer geplagt. Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. So fasst Jesus das erste Gebot zusammen, das wichtigste Gebot. Die Anbetung gehört zum ersten und wichtigsten Gebot. Gott allein gebührt Anbetung, niemals aber einem Engel oder einem Heiligen. Die werden verehrt, aber nicht angebetet. Die Anbetung Gottes hilft dem Menschen, seine Beziehung zu sich selbst und zu seiner Umgebung in Ordnung zu bringen. Es wird alles in Liebe geordnet. Gott ist wieder die Nummer eins und dann kommt lang nichts und dann komme erst ich. In der Anbetung erkennst du, dass Gott die erste Stelle im Leben hat und nicht du. Dass sich alles um Gott dreht und nicht um dich. Wer Gott allein die Ehre gibt, kann sich von seiner Egozentrik, von seiner Selbstbezogenheit befreien. Weg vom Ich hin zum Du. Anbetung ist das beste Mittel gegen den Egoismus. Bei der Anbetung versinke ich ganz in das Du Gottes und werde befreit von meinem Ego, von meinem Ich, von meiner Umklammerung an diese Welt. Ich kann mich endlich von allen Menschen und Dingen lösen, loslösen und ganz an Gott binden. Anbetung ist die große Chance, den Egoismus, die Egozentrik, den Egotrip zu überwinden. Wie viele Menschen sind heute in sich selbst verknallt, in sich selbst verliebt und in sich selbst gefangen. Nur der Anbeter kann sich loslösen von dieser Ich-Verhaftetheit, um ganz in Gott aufzugehen, wie ein Tropfen im Meer, so sagt die heilige Theresia von Avila. Eine angemessene Antwort des Menschen auf die überwältigende Größe, Macht und Güte Gottes ist Sprachlosigkeit. Der Mensch verstummt in der Anbetung vor Gott. Ist es nicht wunderbar, dass wir vor dem großen Gott in der kleinen, runden, weißen Hostie stumm werden, verstummen und schweigen? Daher gehört zu jeder eucharistischen Anbetungsstunde nicht nur Lobpreis und Gebet, sondern auch Stille, Zeiten des Schweigens. Verstummen vor dem, der das Wort ist. Er ist das Wort und wir nur die Stimme. Die Anbetung Gottes spielt auch im Judentum und im Islam eine wichtige Rolle. Auch die frommen Juden und Muslime werfen sich vor Gott, vor Allah nieder. Ja, sie werfen sich sogar auf den Boden mit der Stirne. Sie beugen sich vor ihm. Aber es gibt einen ganz großen Unterschied. In der eucharistischen Anbetung beugen wir unsere Knie vor einem sichtbaren Gott, vor einem greifbaren Gott. Und das gibt es weder im Judentum noch im Islam. Unser Gott ist sichtbar, greifbar, essbar, trinkbar. Er ist Mensch geworden, einer von uns, leibhaftig. Und was vor 2000 Jahren geschehen ist, nämlich, dass Gott ein Mensch wurde zum Anfassen und eben zum leibhaft Anbeten, das gibt es nur im Christentum. Sind wir doch dankbar, dass unser Gott einen menschlichen Leib angenommen hat und dass wir diesen leibhaft gewordenen Gott anbeten dürfen, weil er leibhaftig unter uns ist. Das ist mein Leib, sagt er. Bei jeder Eucharistiefeier erfassen wir doch, dass er in unserer Mitte ist und bleibt. Und wenn die Katholiken sich zur eucharistischen Anbetung treffen, dann beten sie also nicht ein weißes Brot an, das wäre ein Götzendienst, sondern sie beten Jesus an, den lebendigen Christus, der uns mit seinen beiden Augen anschaut, der uns mit seinen beiden Ohren zuhört, der mit seinem Mund, seinem menschlichen Mund zu uns spricht, der zwei Hände und zwei Füße hat. Ein Vis-à-vis mit Jesus. Eine Begegnung mit dem lebendigen, auferstandenen Christus. Die Kirche sagt es ganz deutlich: Mit der heiligen Kommunion, die du hier empfängst, beginnt das Einswerden mit Jesus. Und in der Anbetung setzt sich dieses Einswerden mit ihm fort. Du wirst dann ein Leib und ein Geist in Christus, ein Herz und eine Seele mit ihm, sodass du sagen kannst mit Paulus: Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Benedikt XVI. Hat es so deutlich ausgesprochen: Nicht nur wir empfangen Jesus hier auf der Kniebank bei der heiligen Kommunion, nicht nur wir empfangen Jesus, sondern er empfängt auch uns. Er empfängt auch uns. Das heißt, er zieht uns immer mehr in sich hinein, bis wir ganz eins sind mit ihm. Und das geschieht bei der Anbetung. Dieses Er empfängt uns, er nimmt uns in sein göttliches Leben hinein, er bezieht uns ganz hinein in die Gemeinschaft der Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist. In diese Liebesgemeinschaft, in diesen Liebesaustausch zwischen Vater, Sohn und Geist werden wir einbezogen, hineingenommen, hineinverwoben. Was aussieht wie Brot, ist es nicht, sondern ist Christus selbst mit Hand und Fuß. Und das ist wahrlich ein Geheimnis des Glaubens, wie der Priester oder auch der Diakon nach der heiligen Wandlung von Brot und Wein ausruft: Geheimnis des Glaubens. Thomas von Aquin, der große mittelalterliche Theologe, hat es ausgedrückt: Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir, doch des Wortes Botschaft offenbart dich mir. Das ist mein Leib. Nicht das bedeutete mein Leib, sondern das ist mein Leib. Wann wird Christus in der Eucharistie angebetet? Die erste Gelegenheit zur Anbetung Christi in der Eucharistie ist die heilige Messe. Die heilige Messe, das Messopfer, ist auch Anbetung. Ganz wichtig. Als Liturgieprofessor darf ich das meinen Studenten immer wieder sagen. Feiert die heilige Messe so, dass die Leute den Herrn anbeten können. Immer dann, wenn der Priester die Hostie erhebt, nach der Wandlung, immer dann, wenn er den Kelch erhebt nach der Wandlung, ist das ein Akt der Anbetung. Er macht ja auch dann die Kniebeuge als Zeichen der Anbetung und die Gläubigen knien bei der Wandlung, weil sie ihn, den Herrn, der jetzt gegenwärtig ist, anbeten, weil jetzt das Kreuzesopfer Christi von Golgotha gegenwärtig ist und angebetet werden kann. Die Eucharistie ist also eine Einladung zur Anbetung Christi. Besonders auch dann, wenn der Priester sagt: Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Sehen Sie, das Amen ist wichtig. Denn mit diesem Amen, das wichtigste Amen, bestätigen Sie, dass er da ist und dass er angebetet werden will. Eine einfache Ordensschwester in Wien, in der Hartmanngasse, Schwester der christlichen Liebe, jeden Tag ist sie an der Kapellentüre vorbeigegangen, hat die Tür geöffnet, hineingeschaut und dann ihre Lippen bewegt und mit Jesus gesprochen. Dann hat sie die Tür zugemacht und ist weitergegangen. Ich habe sie beobachtet. Und nach 3-4 Schritten ist sie wieder umgekehrt, hat noch einmal die Tür aufgemacht, hat noch einmal gesprochen, dann wieder zugemacht und wieder weiter. Da habe ich sie gefragt, Schwester Cypriana hat sie geheißen, warum sind Sie denn noch einmal zurückgegangen? Und da hat sie gesagt, wissen Sie, Jesus hat mir nachgerufen, brauchst du noch etwas? Und dann habe ich aufgemacht und ihm gesagt, was ich noch brauche. Das ist es. Das ist es. Schlicht, einfach. Er fragt dich, brauchst du etwas? Er möchte angebetet werden. Er möchte, dass wir ihm unsere Sorgen und Nöte und Probleme übergeben. Sorge du, sorge du, sorge du. Wirf deine Sorgen auf den Herrn, er wird dich hören. Er ist da. Der Pfarrer von Ars hat einmal eine Predigt gehalten mit diesen drei Worten. Er ist da. 20 Minuten. Er ist da, er ist da, er ist da und so weiter. Ja. Herumgesprungen ist er in der Kirche. Ilela, er ist da. Bis die Leute endlich gemerkt haben, dass er da ist. Wer? Der Herr? Wäre doch heute schön, wenn die Bischöfe herumspringen würden. Er ist da. Nicht? Würde genügen. Genügt. Wenn wir ihn erkennen, dass er da ist, und dass er mit dir spricht und dass du ihm alles sagen darfst, dass er dich hört, dass er dich liebt und dass er dir in die Augen und ins Herz schauen möchte. Anbetung ist nicht nur in die Augen schauen, sondern auch ins Herz schauen. Mir geht's immer so, dass ich sage, Jesus, bitte schau mir jetzt ins Herz, und das tut er. Er durchschaut mich und er erkennt meinen Zustand der Seele. Und wenn er mich anblickt und wenn er mich durchschaut und wenn er mir ins Herz blickt, dann kann ich erst leben. In seinem Angesicht. Dein Antlitz will ich suchen. Und dann die nächste Form der Anbetung, wenn der Priester sagt, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Da erhebt er nochmals die Hostie her. Ja? Da kannst du wieder anbeten, das Lamm Gottes, das die Sünde der gesamten Welt freiwillig aus freien Stücken auf sich nimmt, das sich ausgeliefert hat an die Menschen, um alles wegzutragen, wegzuschaffen, um Sondermüll, Sperrmüll und Restmüll der sündigen Welt zu entsorgen. Und dann kannst du noch einmal anbeten, nach dem Empfang der Kommunion, die sogenannte Kommunionstille, sehr schön, in Zeit der Anbetung. Und dann nach der Messe die Danksagung. Siehst du, du hast viele Augenblicke, aber auch außerhalb der Heiligen Messe bieten sich Gelegenheiten zur Anbetung der Eucharistie. Und das ist der Grund, warum ich hier bin, 2000 Tage schon, immerwährende Anbetung bei euch. So schön. Ich habe schon oft erzählt, wo ich hinkomme von Böllau und sage immer, es ist möglich, Tag und Nacht Anbetung zu halten. Schaut euch an, wie sie es in Böllau machen. Es sind schon viele Spione gekommen und haben sich das angeschaut und imitiert. Gibt nichts Schöneres, als die Anbetung von Pöller nachahmen, oder? Er ist nicht eifersüchtig. Die geweihten Hostien werden in Sakramentshäuschen oder Tabernakeln aufbewahrt. So steht es im Rituale, im Buch der katholischen Kirche über den Ritus der Messe. Und dann steht dabei, sie werden in Tabernakeln oder Sakramentshäuschen aufbewahrt, damit die Gläubigen den eucharistischen Herrn außerhalb des Gottesdienstes in der Kirche besuchen können. So steht es im Rituale, besuchen. Den Tabernakel gibt es, damit wir Jesus besuchen. lassen wir ihn nicht allein, besuchen wir ihn, Visitatio, Besuch. Zu Besuch bei Jesus, Audienz bei Jesus, das ist Anbetung. Ihn besuchen, der immer da ist, Tag und Nacht. Die Apotheke Gottes. Denn er ist ja heilend gegenwärtig und diese Apotheke ist Tag und Nacht geöffnet. Und es wird nicht geschlossen. Bei euch ist wirklich ein Day and Night Programm, Tag und Nacht Programm. Wunderbar. Immer da. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Gegenwärtig. Gott ist da und bleibt da. Und er wird nicht müde. Die nie erlahmende Kraft Gottes, die nimmer müde Kraft Gottes. Er schläft nicht. Er ist immer da. Das schönste Beispiel kennen Sie alle, wie der heilige Pfarrer von Ars eines Tages in seine Pfarrkirche gekommen ist. In der ersten Zeit, schreibt er, da ich in Ars war, befand sich hier ein Mann, der niemals an der Kirche vorbeiging, ohne einzutreten. Morgens, wenn er zur Arbeit ging und abends, wenn er wieder zurückkam, ließ er die Hacke und den Spaten vor der Kirchentür stehen und blieb lange Zeit in Anbetung vor dem heiligsten Sakrament. Und ich fragte ihn einmal, was er denn mit unserem Herrn so rede, während der langen Besuche, die er bei ihm machte. Wisst ihr, war seine Antwort, Herr Pfarrer, ich sage ihm nichts. Ich sehe ihn an und er sieht mich an. Die tiefste Weisheit. Ich sehe ihn an und er sieht mich an. Bruder Konrad von Altötting, der Klosterpförtner, Kapuziner, hat es genauso gemacht. Den ganzen Tag über sind die Menschen an die Klosterpforte des Bruder Konrad von Partzham gekommen, in Altötting, und haben ihre Sorgen, Nöte und Schwierigkeiten herausgesprudelt. Und mit dem ganzen Sack von Anliegen ist er einfach zu einem kleinen Fensterchen gegangen. Ein ganz kleines Fensterchen, man kann es heute noch sehen. Und dieses Fensterl ist Richtung Tabernakel. Und dann hat er durch dieses Fenster hindurch die Nöte der gesamten Welt dem Herrn übergeben. Papst Benedikt XVI. Hat dann vor diesem Fenster gebetet und hat gesagt, als Papst kann ich auch nichts anderes machen, als alle Sorgen der ganzen Welt durch dieses Fenster hindurch Jesus übergeben. Ist es nicht schön? Anbetung, durchs kleine Fenster hindurch. Wir kennen heute auch große Feste, wie von Leichnam, wo in der Monstranz Christus segnend durch die Straßen getragen wird. Als ich Pfarrer war in Sulz und von Leichnam gehalten habe, da sind die zugezogenen Wiener immer mit Bikini und leicht gekleidet in der Sonne gelegen, auf der Terrasse, und haben geschaut, was der Pfarrer da macht mit der Monstranz. Und ich bin bei jedem Haus lange stehen geblieben und habe dort die sich sonnenden Wiener und Zugrasten gesegnet, lang gesegnet. In der nächsten Woche sind sie dann ganz schüchtern gekommen, Herr Pfarrer, ich habe gesehen, Sie haben mich gesegnet. Ich möchte gern mein Kind taufen lassen. Oder wir möchten gern heiraten. Oder ich war schon lange nicht beichten. Sehen Sie? wenn Jesus segnet, wenn Jesus den Segen erteilt, dann geschehen Wunder. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. 2000 Tage sind nichts gegenüber der Ewigkeit. Aber doch eine schöne Zeit, eine Zeit der Gnade und des Heils. Wie drückt sich die Anbetung leibhaft aus? Sehr wichtig. Um die Ehrfurcht vor der heiligen Eucharistie zum Ausdruck zu bringen, knien sich die Gläubigen nieder. Wenn ein Priester oder Diakon die Monstranz mit der gewandelten Hostie, mit der geweihten Hostie zur Anbetung auf den Altar stellt, knien sich die Gläubigen nieder. Von allen Haltungen im Gottesdienst, stehen, sitzen, knien, verneigen, drückt das Knien am stärksten aus, was Anbetung andeutet. Warum? Wenn der Mensch sich klein macht, kann Gott ihn groß machen. Nur wenn du dich klein machst, kann Gott dich groß machen. Deswegen gibt es in der heutigen Welt so wenig Menschen, die wirklich von Gott erfüllt sind, weil sie sich nicht mehr klein machen vor ihm. Meine Großmutter, die mir so halb tschechisch und ungarisch mit uns gesprochen hat, hat immer gesagt, vor liebe Gott musst du kleine Zwutschgerl sein. Kleine Zwutschgerl. Und wenn du vor liebe Gott kleine Zwutschgerl bist, dann kann er dich groß machen. Hat sie recht gehabt, die Großmutter, oder? Nur das kleine Zwutschgerl kann groß gemacht werden. Wie viele stellen sich heute vor den lieben Gott so hin? Das geht nicht. Da wird nichts aus dir. Da bleibst du über. Aber wenn du dich ganz klein machst, wenn du dich niederkniest vor ihm, dann kann er dich erhöhen. Dann kann er dich groß machen. Dann kann er dich mit seiner Gnade erfüllen. Das Knien ist also wesentlich für die Anbetung. Es drückt am stärksten aus, was der Mensch ist, das kleine Geschöpf und der große Gott. Wenn der Mensch in der Gegenwart Gottes auf seine Knie fällt, bringt er seine Kleinheit vor den Unendlichen, vor dem Allmächtigen. Er schaut auf zu seinem Herrn, zu seinem Schöpfer und Erlöser und empfiehlt sich in seine Hände. In deine Hände sei Anfang und Ende, sei alles gelegt. Die kniende Haltung hat biblische Wurzeln. Schon der König Salomo ließ sich auf die Knie nieder, als er zum Herrn betete, 2. Buch der Chronik 6. Und auch der Apostel Petrus, den wir heute feiern, Apostelgeschichte 49, kniete nieder zum Gebet. Und auch der Apostel Paulus, von dem wir heute gehört haben, Apostelgeschichte 20, sie knien nieder. Und sie beten auf den Knien. Bei Paulus war es ganz wichtig, weil er so dann den furchtbaren Seesturm überlebt hat mit der ganzen Besatzung. Und Paulus schenkt uns ein frühchristliches Loblied auf die Anbetung, den Philipperbrief 2,10. Alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sollen ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Alle. Alle im Himmel, die heiligen Engel und die Heiligen, auf der Erde, wir Menschen, und unter der Erde, die Dämonen. Auch sie müssten ihre Knie vor Gott beugen. Sie tun es nicht, aber sie müssten es. Auch sie sind von Gott geschaffen. In den Sprüchen der alten Kirchenväter heißt es, nur der Teufel hat keine Knie. Warum? Warum? Weil er selbst angebetet werden will und weil er sich vor Gott nicht niederknien will. Wir schließen. Anbetungszeit ist Gnadenzeit. Wieso Gnadenzeit? Wieso sind die 2000 Stunden Anbetung, diese vielen Tage der eucharistischen Anbetung, diese 5,5 Jahre, warum sind diese Stunden und Tage Stunden und Tagen der Gnade? Weil sie Trost, Vergebung und Heilung spenden. Die Evangelien sind voll von Berichten über Menschen, die Jesus in den unterschiedlichsten Anliegen aufgesucht haben. Und keinen von ihnen hat Jesus den Laufpass gegeben. Alle hat er sie angenommen. Keine hat er abgewiesen. Jedem sagte Jesus ein tröstendes Wort, ein aufbauendes Wort, ein vergebendes Wort oder ein heilendes Wort. Jesus ist an keiner Not vorübergegangen. Und deswegen kommt zur Anbetung, weil er euch trösten will, weil er euch vergeben will, weil er euch heilen will. Es gibt einen heilenden Blick des Herrn, aber nicht nur äußere, sondern auch innere Heilung. Heilung der seelischen Verletzungen. Jesus schaut dir bei der Anbetung in dein Herz und heilt von innen nach außen. Tröstend, helfend, unterstützend, aufbauend, eben heilend. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Jesus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Alle Stunden, die hier angebetet wurden, sind sinnvoll und sind Gnadenzeit. Nichts war umsonst, sondern im Gegenteil, alles wertvoll. Minuten, Sekunden, Stunden, die von der Anbetung erfüllt sind, sind heilbringende Gnadenzeit. Da hast du deine Zeit nicht vergeudet und nicht vertan, sondern da hast du deine Zeit mit Gott erfüllt. Gott erfüllte Gnadenzeit. Diese Erfahrung machte zum Beispiel auch der französische Journalist André Frossard, gestorben 1995. Er war ein absoluter Atheist. Er hat überhaupt nicht an Gott geglaubt, sondern im Gegenteil sich über Gott lustig gemacht und sehr boshafte Artikel gegen die Religion, gegen die Kirche und auch gotteslästerliche Schriften verfasst. Und eines Tages, er musste auf einen Freund warten, vor einer Kirche haben sie sich vereinbart, der Freund ist nicht gekommen, ist er halt einfach in diese Kirche hineingegangen. Und dort waren einige Schwestern von der sühnenden Anbetung, die gerade ihr Stundengebet vor dem Ausgesetzten Allerheiligsten verrichtet haben. Und da ereignete sich, so erzählt André Frossard, eine spontane Bekehrung. Er hat sie dann niedergeschrieben in einem Bestseller, Gott existiert, ich bin ihm begegnet. Er schreibt, der Himmel stürzte sich auf mich zu, schießt plötzlich wie ein stummes Wetterleuchten aus der Kapelle empor wo ich auf geheimnisvolle Weise eingeschlossen war. Diesen Blitz, dieses Erfasstwerden, das ist die performative Kraft, die umwandelnde Kraft des Herrn. Anbeten bedeutet diese umwandelnde Kraft des Herrn erfahren. Gott dreht uns um, Gott wandelt uns um, und das hat er erfahren. Auf einen Schlag wurde mir sonnenklar, dass es Gott gibt, dass Gott existiert. Auf einen Schlag wurde mir klar, dass es die Wahrheit ist und dass es die Wahrheit gibt und dass diese Wahrheit Gott ist. Und auf einem Schlag wurde mir klar, dass Gott mich unendlich liebt. Von einer Sekunde auf die andere spürte ich, dass Gott mir alle meine Verfehlungen vergeben hat. Ich weiß mich auf einmal erlöst, befreit, gerettet und geheilt und von Freude ergriffen. Es war nichts anderes als der Jubel eines vom Tod Erretteten. Und dann geht Froissart aus der Kapelle hinaus und sein Freund kommt verspätet. Er hat sich auch mit ihm vereinbart. Und das erste Wort war: Ich bin katholisch, Gott existiert. Sehen Sie, das müssen wir heute festhalten. Anbetung ist auch ganz konkretes Erfasstwerden von Gott. Gib Gott die Chance, dass er dein Leben radikal verändert. Gib Gott die Chance, dass er dich von innen nach außen wandelt, so wie den André Froissart. Wir werden in eine Zeit kommen, das ist eine Art Prophetie, die ich jetzt ausspreche. Wir werden in eine Zeit kommen, wo die Menschen solche Erlebnisse haben werden. Und dann müssen wir auf Draht sein, wir, die Anbeter im Geist und in der Wahrheit, wir, die wir hier die Anbetungsstunden vollziehen. Da müssen wir dann diesen Menschen Rede und Antwort stellen. Gott existiert, ich bin ihm begegnet. Gott kann dein Leben wandeln. Es ist ein Geheimnis des Glaubens. Es gibt die Gnade der Bekehrung in einem Augenblick. André Froissart. Es gibt die Gnade der Bekehrung in einem Augenblick, eben im Augenblick des Herrn, gegenwärtig in der Eucharistie. Die Spontanbekehrung von André Froissart ist gewiss etwas Außergewöhnliches, das nicht jeden Tag vorkommt. Alltäglich geschieht allerdings das noch größere Wunder, dass Gott zu Menschen in der Gestalt des eucharistischen Brotes kommt. Das ist ja noch ein größeres Wunder, dass er immer da ist. Dieses Geheimnis des Glaubens, das Jesus seiner Kirche am Vorabend seines Erlösertodes als Vermächtnis überlassen hat. Es kann nie ausgelotet werden und nie ganz begriffen und erfasst werden. Immer wieder erfüllt es uns neu mit Staunen, Ehrfurcht und eben zwingt es uns in die Knie. Ganz ein kleines Beispiel noch. Ein Perser ist zu mir gekommen, mit einem Koffer in der Hand. Ich möchte getauft werden. Ich habe schon alle Dokumente mit, hat er gesagt. Und dann habe ich ihn gefragt, wieso so schnell und wieso auf einmal? Und er sagt, ich bin in eine katholische Kirche gegangen. Dort war eine kleine weiße Brotscheibe ausgestellt. So hat er mir gesagt. Und das hat mich in die Knie gezwungen. Ich konnte nicht anders, ich musste in die Knie. Es hat mich in die Knie gezwungen. Und dann habe ich gezittert am ganzen Leib. Und dann hat mich das da, er hat gesagt, das da, nicht diese Hostie, diese weiße Hostie, dann hat mich das da durchflutet und durchströmt. Und jetzt möchte ich getauft werden. Ich habe ihn dann getauft. es ist schon viele Jahre her, Marie Reisenmagd. Später ist dann noch seine Schwester gekommen, dann sein Vater. Die Mutter, glaube ich, ist Muslimin geblieben. Aber eines ist klar, Gottheit tief verborgen, betend nah ich dir. Unter diesen Zeichen bist du wahrhaft hier. Sieh, mit ganzem Herzen schenke ich dir mich hin, weil vor solchem Wunder ich nur Armut bin. Knien wir in Armut vor ihm nieder, vor dem größten Wunder aller Zeiten. Anbetung ist das Größte, was es gibt in dieser Welt. Es kann nichts Größeres geben. Denn Gott selbst ist da, er ist da. Und wenn er da ist und noch dazu sichtbar, greifbar, spürbar, essbar, trinkbar, dann kann es nichts Größeres, Schöneres, Beglückenderes, Erfüllenderes geben. 2000 mögen es noch viele Tausende werden. Amen.